wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat, die natürlich die hier sind. Ich freue mich, dass doch so viele jetzt da sind, weil aus meiner Erfahrung ist irgendwie, je weniger Plätze wir hier haben, desto weniger Leute kommen, aber trotzdem sind die Reihen doch gut gefüllt. Und ich begrüße natürlich auch alle und wünsche allen einen herzlichen Sabbat, die per Livestream zuschauen. Ich möchte aus einem Glaubenspunkt vorlesen. Das ist der erste Glaubenspunkt, den wir von den Siebenten-Tags-Adventisten haben, und da steht Folgendes. Die Heilige Schrift, Altes und Neues Testament, ist das geschriebene Wort Gottes, durch göttliche Inspiration heiligen Menschen anvertraut, die geredet und geschrieben haben, getrieben vom Heiligen Geist. In diesem Wort hat Gott dem Menschen alles mitgeteilt, was zu dessen Errettung nötig ist. Die Heilige Schrift ist die unfehlbare Offenbarung seines Willens. Sie ist der Maßstab für den Charakter und der Prüfstein aller Erfahrungen. Sie ist die maßgebende Offenbarungsquelle aller Lehre und der zuverlässige Bericht von Gottes Handeln in der Geschichte. In dieser Gebetswoche, die heute beginnt, geht es um das Thema Lebensstil. Und ich kenne das aus meiner Jugendzeit, da wurde der Text mal einfach vorgelesen aus diesem Gebetsheft. Ja. Ich habe mir ein paar Zitate daraus gesucht und meine eigene Predigt kreiert. Und in dem Thema, was ich heute mit euch betrachten möchte, geht es um das Thema Bibel. Die Bibel ist die Grundlage für unseren Lebensstil. Mir ist so eine Phrase in den Kopf gekommen, die ich schon seit Öfterem immer gehört habe. Die Siebenten-Tags-Adventisten, wir sind ein Volk des Buches. Ist das so? Es gibt manchmal Hürden, die es uns schwer machen, einfach in der Bibel zu lesen. Da sind Hürden wie zum Beispiel, das ist unverständliches Zeugs. Ich verstehe das nicht. Das ist alles so weit weg. Das ist langweilig. Immer dasselbe. Das ist alles gar nicht passiert. Die Bibel ist nur ein Sammelsurium von Legenden, Märchen, Gerüchten und Unwahrheiten und irgendwelchen Geschichten von früher. Ich kann mich erinnern, mit meinen Eltern bei so einer Evangelisation dabei gewesen zu sein. Das war in den späten 90er Jahren. Ich war noch sehr klein und ich musste da immer mit. Das war, ich weiß nicht, von Mark Finlay oder von Johannes Gerhard, aber es war auf jeden Fall eine Riesenveranstaltung. Und ich habe es natürlich gehasst, dahin zu gehen, weil es war sehr spät, ich wollte eigentlich lieber zu Hause bleiben. Ich habe viel geweint. Aber was ich, und ich kann mich nicht an vieles erinnern, weil das so eine negative Erfahrung für mich war, aber an was ich mich erinnere ist, wenn der Evangelist gesagt hat, das und das steht in der Bibel oder das schreibt die Bibel, die Reaktion der Menschen, boah, wow, das steht in der Bibel, sowas sagt die Bibel, sowas können wir da drin lesen. Und manche, gehe ich davon aus, haben vielleicht manchmal sich gewagt, sich mit diesem Buch zu beschäftigen. Die Bibel ist, so mein Eindruck, war damals, ich spreche jetzt, als wäre das vor 30 Jahren, das war in den 90ern, ja. Früher war das wahrscheinlich noch anders. Die Bibel hatte damals noch einen anderen Stellenwert. Auch wenn man nicht dran geglaubt hat, wenn ich mit dem Buch nichts anfangen konnte, war die Bibel doch etwas Heiliges, ja? Etwas, wovor ich schon noch Respekt habe. Heute ist das so, wenn ich jemandem sage, das steht in der Bibel, hä, was meinst du damit? Was soll ich damit jetzt anfangen? Dann wird mir vielleicht im besten Fall noch der Vogel gezeigt. Zumindest in der Generation, in der wir jetzt leben. Die Bibel ist nichts weiter als ein antikes Buch. Einfache Literatur, so wie Platon oder irgendwelche Bücher von Flavius Josephus. Einige werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass ich im Juli und August noch mit einem sehr alten Auto unterwegs war. Es war ein Audi 80, Baujahr 1989. Und es war so, der hatte nicht so viele Assistenten, gar keiner. Also gar keine Assistenten, so kein ABS. Es war einfach der Motor, das Blech, das Lenkrad, Sitze und ich. Und es war so, dass ich dann von einem Hausbesuch nach Hause war, also von einem Termin, und ich war auf der Willy-Brandt-Straße und wollte auf die Friedrich-Ebert-Brücke fahren. Da ist ja diese große Kreuzung. Und ich habe unterwegs, muss ich zugeben, ein bisschen geträumt und es hat auch geregnet. Und bei dem Auto war das so, dass die Lüftung nicht ging. Das heißt, wenn es geregnet hat, dann haben die Scheiben beschlagen. Dann musste ich das Fenster aufmachen. Aber es hat auch gleichzeitig geregnet, also ins Auto reingeregnet und ich war ein bisschen abgelenkt. Und vor mir, wie das manchmal so ist, bremst stark ein Auto. Und ich, natürlich die Reaktion, drück volle Kanne aufs Gas, nicht Gas, sondern auf die Bremse. Und wie das so bei alten Autos ist, kein ABS, nix, ich schlitter wie auf Eis auf einmal. Ja? Und dieses Gefühl, das ist nicht so gut. Und ich sehe natürlich alles in Zeitlupe auf einmal. Auto kaputt, ich werde ein neues Auto brauchen. Das Auto gehört nicht mal mir, das gehört dem Mann meiner Schwester. Was soll ich dem dann erzählen, wenn das Auto kaputt ist? Und irgendwann bleibe ich stehen. Gott sei Dank. Natürlich bin ich erleichtert und ein Stein fällt vom Herzen. Und ich glaube, einigen Menschen geht es heute genauso. So wie ich beim Bremsen keinen Grip auf der Straße hatte, so geht es vielen Menschen, die heute in der Bibel lesen, und das Bibellesen hat einfach keine Auswirkung auf ihr Leben. Es findet einfach keinen Grip. Ich lese in der Bibel, aber ich kann einfach nicht stehen bleiben und ruhig werden. Die Bibel hat keine Traktion auf mein Leben. Wir können versuchen, Beweise zu bringen, um zu zeigen, dass die Bibel die Wahrheit spricht und dass die Bibel doch irgendwie einen Bezug auf unser Leben haben kann. Ich möchte heute drei Punkte nennen. Die ersten zwei sind ein bisschen technischer Natur, die mir geholfen haben, mich mehr auf die Bibel zu fokussieren und ihr zu vertrauen und zu wissen, okay, das, was ich lese, ist wahr. Und der dritte Punkt, zu dem kommen wir dann noch, das ist der herausforderndste. Und der erste Punkt, der mir am meisten geholfen hat, ist die Überlieferungsgeschichte. Das älteste Stück Neues Testament, das wir kennen, ist das Papyrus P52. So ein kleines Stück Papier. Dieser Fund wurde in Ägypten gemacht und dort die klimatischen Begebenheiten in diesem Land verhindern, dass solche Papierstücke, Papyri, schnell verrotten. Und durch diese klimatischen Begebenheiten werden sie sogar ein Stück weit konserviert. Und dieses Stück, das ist 8,9 mal 5,8 cm groß, also relativ klein. Und es enthält auf der Vorder- und Rückseite einige Worte aus Johannes 18. Und das Sensationelle an diesem Fund ist das Alter. Fachleute datieren seine Entstehung auf das Jahr 125 nach Christus, wobei manche Wissenschaftler sogar von einem älteren Datum ausgehen. Und wenn man das vergleicht mit anderen Schriftarten, die in anderen Dokumenten zu sehen sind, und das vergleicht, dann kommt man darauf, dass die Abfassung zwischen 80 und 125 nach Christus geschehen ist. Was bedeutet das jetzt? Es wird unter Theologen allgemein angenommen, dass Johannes, also das Johannesevangelium, das die späteste Schrift in der Bibel ist und dass Johannes ungefähr in den 90er Jahren seine Bücher verfasst hat. Okay, wenn wir jetzt überlegen, zwischen der Abfassung, zwischen dem Schreiben und dem ältesten Dokument, was wir haben, liegen ungefähr 30 Jahre. Und noch eine weitere Erkenntnis, die wir dadurch finden, ist, dass dieses Stück wurde in Ägypten gefunden. Johannes schreibt aber in Ephesus. Das ist schon eine geografische Distanz. Das heißt, dass das Johannesevangelium innerhalb weniger Jahre eine große geografische Verbreitung fand und die Vertrauenswürdigkeit einer exakten Überlieferung kann dadurch quasi als bewiesen gelten. P152 ist nicht der einzige Fund, ja, der uns darin bestärkt, das Vertrauen in die Überlieferung der Bibel zu setzen. Heute besitzen wir etliche Papyri aus dem ersten Jahrhundert, die uns mit Sicherheit vermitteln. Und viele sind von dem Textbestand, ja, auf diesem kleinen Stück, da kann nicht viel draufstehen. Aber es gibt andere Stücke, wo viel mehr, ganze Bibelbücher draufstehen. Und die Zahl der Handschriften mit Übersetzungen, also nicht im Griechischen, sondern in anderen Sprachen, belaufen sich auf 19.000. Wenn man die griechischen Handschriften addiert, kommen wir auf 25.000 Handschriften des Neuen Testaments. Die Zitate bei den alten Kirchenvätern bis zu dem Konzil in Nicäa ergeben dann noch weitere 36.000 Verweise. Man könnte praktisch das ganze Neue Testament aus den Zitaten, die diese Personen benutzen, rekonstruieren. Und die enorme Fülle von diesem Material bestätigt, dass der Text des Neuen Testaments bis heute zuverlässig und genau weitergegeben wurde. Und wir können heute sicher sein, zu 100%, dass das Neue Testament der am besten und am genauesten überlieferte Text der Antike ist. Von keinem anderen Text gibt es mehr Handschriften. Von keinem anderen Text existieren ältere Handschriften, die zeitlich näher am Original wären. Und die Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments, der neutestamentlichen Überlieferung, also wenn es Leute gibt, die das in Frage stellen, zeigen sie, dass sie eigentlich keine Ahnung haben. Die Überlieferungsgeschichte des Neuen Testaments ist also sehr gut abgesichert. Damit würde die Ausrede wegfallen, dass man sich mangels ausreichender Gewissheit erst gar nicht mit dem Text beschäftigen bräuchte, weg. Da der Inhalt des Neuen Testaments, so wie wir ihn da finden, eindeutig von Jesus, Pilatus, Johannes und anderen Schreibern stammt. Wir müssen ihn ernst nehmen und uns mit den Aussagen, die dort getroffen werden, auseinandersetzen. Die zweite Sache. Archäologie war nie mein Lieblingsfach, aber das sind sehr interessante Dinge, die ich dort gelernt habe. Und zwar die Person Pontius Pilatus. Es wurde sehr lange angenommen, weil aufgrund der schlechten Quellenlage zu dessen Biografie wurde immer bezweifelt, ob es die Person überhaupt jemals gegeben hat, ob das überhaupt eine historische Person gewesen ist. Und wenn es ihn nicht gab, ja, wer sagt dann, dass es die anderen Personen nicht gab? Dann ist die ganze Kreuzigungsgeschichte ja hinfällig. 1961 entdeckte eine Gruppe von Archäologen unter der Leitung von Dr. Antonio Frova in Caesarea Maritima, das ist eine alte römische Stadt an der Küste des Mittelmeers in Israels, ein Kalksteinfragment, auf dem der Name Pontius Pilatus eingemeißelt war. Dieses Fragment ist ca. 82 cm hoch und 65 cm breit und man findet es heute im Israel-Museum. Diese Inschrift ist in lateinischer Sprache angefertigt und der Stein war in den anderen Absatz eines Treppenaufganges im Amphitheater in Caesarea eingelassen. Und die Inschrift verweist auf die Verbindung zwischen diesem Bau, zwischen diesem Amphitheater und Pontius Pilatus. Und dort steht: Pontius Pilatus, Präfekt von Judäa, erbaute und weihte das Tiberium. Und diese eingemeißelte Information stimmt mit der Regierungszeit des Kaisers Tiberius zwischen 14 und 37 nach Christus überein. Ebenso mit den Angaben, die man im Neuen Testament findet. Lukas verweist in seinem Evangelium zum Beispiel auf Pilatus als römischen Statthalter von Judäa zur Zeit der Regierung des Kaisers Tiberius. Das war der zweite Punkt. Und diese zwei Punkte haben sich mehr mit der Hardware beschäftigt. Ja? Können wir uns verlassen auf das, was die Leute damals geschrieben haben, dass wir das vor uns finden? Ja, können wir. Sind es historische Fakten? Ja, sind es. Sie sind sogar von sehr guter Qualität. Aber Folgendes ist zu verstehen. Die Bibel ist als historisches Dokument bewiesen. Ja? König David hat gelebt, wurden Dinge gefunden, Pontius Pilatus war eine historische Person. Aber den Anspruch, den die Bibel dort von sich gibt, Wort Gottes zu sein, ist dadurch noch nicht bewiesen. Den historischen Charakter, der ist bewiesen. Und um diesen Anspruch zu beweisen, braucht es Punkt 3. Und da würde ich euch gerne bitten, Hebräer 4, Vers 12 aufzuschlagen. Hebräer 4 und dort Vers 12. Hebräer Kapitel 4 und dort Vers 12. Dort heißt es: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Der gedruckte Buchstabe aus der Bibel ist tot. Wenn die Bibel im Regal steht, hat sie kein Leben in sich. Die Bibel wird lebendig, wenn wir danach greifen und ihre Worte in uns aufnehmen. Ich habe ja schon mal von meiner Erfahrung erzählt, als ich in den Semesterferien in der Schweiz gearbeitet habe. Und ich möchte euch noch eine Erfahrung erzählen. Ich war also bei einer Frau, das war 2017, zu Besuch und sie hat mich eingeladen. Wir haben Tee und Kuchen gegessen und dann fängt sie an, von ihrem Leben zu erzählen. Es war so, dass sie einen Mann kennengelernt hat, früher. Ja, sie haben sich verliebt, Kinder bekommen und sind dann, weil der Mann aus der Türkei war, sind sie auch in die Türkei gezogen. Und dort hat es leider angefangen, dass die Beziehung sich nicht so entwickelt hat, wie man sich das oft wünscht. Er ist dann aggressiv geworden, handgreiflich geworden, hat sie auch unterdrückt, sie durfte gar nichts mehr machen. Und in dieser Zeit hat sie dann angefangen, also sie durfte auch nicht in der Bibel lesen. Ne? Das waren Zeiten, schwierig in der Bibel dort zu lesen, weil ihr Mann war auch, hat eine andere Religion und er hat ihr das verboten, in der Bibel zu lesen. Und trotzdem hat sie immer heimlich, immer ein paar Verse hier und dort aufgeschnappt. Und sie meinte, wo sie sich damit immer mehr beschäftigt hat, dann wurde die Bibel, weil sie kannte das auch aus ihrer Kindheit, dann wurde die Bibel auf einmal lebendig. Die Bibel hatte auf einmal Grip in ihrem Leben. Und es hat ihr die Kraft gegeben, dann aus der Türkei mit ihren drei kleinen Kindern zu flüchten und dann in die Schweiz zu kommen. Wenn wir die Bibel lesen, entfaltet es seine Kraft in unserem Leben. Da offenbart sich seine Wirksamkeit. An dieser Stelle blüht dann der Glaube, wo erst Zweifel wohnte. Es wächst neue Hoffnung, wo vorher die Verzweiflung regierte. Es wird Licht, wo früher Finsternis herrschte. Wenn wir das Wort Gottes einladen, in uns Wohnung zu machen, dann wird es in unserem Dunkel hell. Wie laden wir denn das Wort Gottes überhaupt ein, dass es bei uns bleibt? Indem wir es aufnehmen. Immer und immer wieder. Das Wort Gottes ist in mir wie ein Türöffner in das geistliche Leben. Und wenn ich das Wort Gottes ausspreche, zum Beispiel beim Gebet, dann kann meine zweifelnde Seele wieder glauben. Denn die Worte, die ich ausspreche, sind nicht meine Worte, sondern es sind die Worte Gottes. Es ist Gottes Wort. Und wenn ich nicht mehr weiß, was ich beten soll, dann spreche ich das Wort Gottes aus. Es fokussiert mich auf Gott und seine Gedanken. Wenn ich das Wort Gottes wiederholt betrachte, zweimal, dreimal oder mehr, dann kommen mir mitunter Gedanken, die ich vorher noch nie hatte. Und so wird das Wort Gottes in uns lebendig. Vor ein paar Wochen hat mich eine Nachricht erreicht, die mich ein bisschen traurig gemacht hat. Und ich habe dann mit einem guten Kollegen, der auch Pastor ist, in Gifhorn gesprochen. Und dann haben wir uns einfach unterhalten und dann meinte ich zu ihm, mir ist eine Sache bewusst geworden, die mir davor nie irgendwie in den Sinn gekommen ist. Ja? Ich habe 5 Jahre Theologie studiert. Ich habe diesen einen Text in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Man hat den fast jede Woche einmal gelesen, im Unterricht oder persönlich oder man hat ihn irgendwo gehört. Aber nie hatte er irgendwie einen Einfluss auf mein Leben. Bis ich dann den Text vor ein paar Wochen nochmal gelesen habe und dann habe ich gemerkt, wie dumm kann man eigentlich sein? Ja? Also das habe ich mir zu mir gedacht. Wie dumm bin ich eigentlich? Ich kenne diesen Text so gut. Und erst jetzt merke ich, was er für mich bedeutet. Wenn ich die Bibel aufschlage, dann mache ich mir klar, dass jetzt Gott da ist. Ich öffne mein Herz für sein Reden. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Bitte sprich zu mir und offenbare mir, was diese Worte für mich bedeuten. Und wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Ich lese ein bisschen, bis ich vielleicht bei einem Vers hängen bleibe. Dann lese ich das Gelesene und lasse es in sich wirken und lese es noch einmal und noch einmal. Was macht das mit mir? Verstehe ich es vielleicht nicht? Stößt es mich irgendwie vielleicht ab? Ich bitte Gott, dass er mir offenbart, wie er ist und was damit gemeint ist. Beanspruche Bibelverse für dich, wenn du nicht sicher bist, ob wirklich auch du damit gemeint bist, wenn du diesen Vers liest. Dann frag Gott, gilt das auch für mich? Oder bitte zeig mir Gott, dass das auch für mich ist. Bete Bibelverse. Wenn du zum Beispiel die Psalmen liest, dann sprich die Verse laut aus, als wären es deine Gebete. Oder formuliere die Worte zu deinen eigenen und ergänze diese durch eigene Gedanken und Bitten. Und wenn du zum Beispiel im Neuen Testament liest, dankt Gott jederzeit für alles, dann setzt diese Worte doch gleich in die Tat um. Notier dir deine Gedanken und deine Gefühle dazu, denn Gott spricht. Und wenn Gott spricht, passiert das oft leise und fast unscheinbar. Manchmal schenkt er einen kleinen Gedanken. Manchmal denkt man beim Bibellesen an eine Person. Schreibe diesen Bibelvers. Vielleicht möchte Gott durch dich sprechen. Gott möchte sich gerne offenbaren und hat versprochen, sich zu zeigen, denen, die ihn suchen. Gott will mit uns sprechen. Öffnet die Bibel und entdecke, was für ein Schatz darin für dich liegt. Ich möchte jetzt noch ein Zitat aus der Gebetslesung lesen und dort hieß es: Fülle dein Herz, fülle dein ganzes Herz mit den Worten Gottes. Sie sind das lebendige Wasser, das deinen brennenden Durst löscht. Sie sind das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. Die Bibel wurde nicht allein für Gelehrte geschrieben, im Gegenteil. Sie wurde für gewöhnlich Menschen ersonnen. Die großen Wahrheiten, die nötig sind, um gerettet zu werden, wurden sonnenklar formuliert. Niemand wird sie missverstehen und den Weg verfehlen, ausgenommen jene, die ihrem eigenen Urteil statt des klar offenbarten Willens Gottes folgen. Wir sollten uns nicht auf die Aussagen von irgendjemand darüber verlassen, was die Heilige Schrift lehrt, sondern die Worte Gottes eigenständig studieren. Wieder 2017, da habe ich mal das allererste Mal ein Praktikum bei einem Pastor gemacht. Das musste vom Studium aus und ich war bei einem Pastor in Niedersachsen und er hat mir eine sehr, sehr, sehr interessante Sache gesagt. Er meinte zu mir: Dennis, weißt du, ein sehr großes Problem in unserer Gemeinde ist geistliches Fast Food. Geistliches Fast Food. Was hat er damit gemeint? Um in dieser Metapher zu bleiben, habe ich mir dann die Tage überlegt, aber was spricht eigentlich gegen geistliches Fastfood? Ja? Okay, wir wissen, wenn ich jetzt jeden Tag bei McDonald's esse, ist das ungesund. Ja, das ist klar. Aber ich kann ja auch heutzutage mich gesund ernähren und ja, Fastfood benutzen. Ich kann irgendwie, da gibt es genug Restaurants, die gesundes Essen anbieten und ich kann mich nur davon ernähren. Und dann bin ich eigentlich gesund. Und ich habe mir die Frage gestellt, aber welchen Bezug habe ich dann zum Essen? Ich bin dann einfach nur ein Konsument, oder? Wenn ich jetzt aber in den Supermarkt gehe und mir eine Paprika kaufe, nach Hause gehe, sie waschen muss, ich schneide den Deckel ab, dann muss ich die Kerne mühsam rauspulen. Ich schneide sie, ich brate sie, ich backe sie, ich beschäftige mich mit der Paprika. Und am Ende weiß ich, was ich auf meinem Teller habe. Ich habe einen ganz anderen Bezug zum Essen. Und versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen geistliches Fastfood. Wir haben so viel Angebot bei YouTube, so viele andere Plattformen. Wir können uns morgens bis abends so Videos angucken. Und versteht mich nicht falsch, ich gucke mir auch Videos an. Aber das ist geistliches Fastfood. Warum beschäftige ich mich nicht mit der Bibel selber? Studiert die Bibel. Wenn schwierige Zeiten auf euch zukommen, wenn die Fahrbahn nass ist und ihr kein ABS habt und ihr bremsen müsst und dann auf die Bremse drückt, dann bleibt ihr stehen. In Johannes 14, Vers 27 steht Folgendes: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Wenn ich diesen Bibeltext Tage davor studiert habe, wenn ich diesen Text verinnerlicht habe und schwierige Zeiten auf mich zukommen, dann kann ich diesen Text auf mein Leben anwenden. Wenn ihr in einer Phase in eurem Leben seid, wo ihr kein Licht seht, alles dunkel ist und alles schwarz vor Augen und ihr wisst nicht, wohin ihr geht, dann könnt ihr die Bibel aufschlagen und dann sagen: Das, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Beschäftigen wir uns wieder mit der Bibel und studieren sie. Es ist mein Wunsch, dass wir diese Gebetswoche dazu nutzen, die Bibel wieder zu der Grundlage unseres Lebens zu tun und uns täglich mit ihr zu beschäftigen. Amen.